Inforadio Podcast.
Es gibt wenige Länder, über die es so viele Urteile und Vorurteile, Eindrücke und Emotionen gibt wie über die Türkei. Vielleicht liegt das an der von Deutschland aus betrachtet nahen Ferne. Immerhin verbrachten im letzten Jahr rund 5 Millionen Bundesbürger ihren Urlaub zwischen Schwarzem und Mittelmeer. Sie sind begeistert, nicht nur von dem herrlichen Wetter und schönen Stränden, sondern auch von der Kultur und der Gastfreundschaft der Menschen. Oder wird das Türkeibild in Deutschland doch vor allem durch die hier Lebenden, ca. 2,5 Millionen mit türkischen Wurzeln bestimmt, auch durch Klischees von Ehrenmorden und Zwangsehen? Dabei haben die sogenannten Deutschländer, also die in Deutschland lebenden Türken, viel zum besseren Verständnis und zur Veränderung in den Gesellschaften beider Länder beigetragen. Dennoch gibt die Türkei Rätsel auf und ist ein Faszinosum gleichermaßen. Herzlich willkommen zum ersten Forum nach der Sommerpause. Ich freue mich sehr, heute den Botschafter der Türkei begrüßen zu dürfen. Hüseyin Avni Karşıoğlu, seit Januar auf Posten in Berlin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Cem Özdemir, Parteichef der Grünen, diskutiert mit uns. Sie wurden 1965 in Bad Urach, Kreis Reutlingen, als einziges Kind türkischer Eltern geboren und sagen von sich, ich bin ein anatolischer Schwabe. Herzlich willkommen. Und Günter Seufert, Sie haben am Orient-Institut in Istanbul gearbeitet, haben die Türkei als freier Autor und Journalist bereist und heute sind Sie bei der Stiftung Wissenschaft und Politik ebenfalls herzlich willkommen. Und wir sind mit der Sendung wieder zu Gast bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir wollen in der kommenden Stunde über das Faszinierende und Fremde sprechen, über eine boomende Wirtschaftsnation und die Probleme des Landes, über die Türkei als Regionalmacht und auch darüber, wie groß die Sehnsucht nach Aufnahme in die europäische Familie überhaupt noch ist. Herr Botschafter, Sie kennen Deutschland schon ziemlich lange. Bereits als Kind kamen Sie mit Ihrem Vater, einem Arzt, nach Donaueschingen. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit?
Nur das Beste.
Das heißt was?
Also damals kamen wir erst nach Trier und danach musste ich aus diesem jedem Grund in die Türkei zurück mit der Mama und dann Anfang 65 zurück nach Deutschland, nach Donaueschingen, zum Vater, wo ich mit einer deutschen Ziehoma aufwuchs. Ich ging auf die Volksschule, Grundschule und bin von ihr erst von der Oma Frieda aufgezogen worden. Dann musste Vater in eine andere Stadt, weil er eine fachärztliche Ausbildung machte und dann gingen wir nach Kaiserslautern. Dort war ich mit einer Ziehoma und Opa zusammen.
Also die gab es immer. Erst gab es Oma Frieda, dann gab es Oma und Opa.
Gustav und Valerie und deren Enkelkinder wuchs ich auf. Und dann zurück in die Türkei, wo ich auf ein türkisch-deutsches Gymnasium ging, İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Knabengymnasium, wo wir deutsche Lehrer hatten. Und so bin ich immer mit der deutschen Kultur in Verbindung geblieben. Aber nach dem Gymnasium bis zum heutigen Tag, auch vor 6 Monaten, hatte ich eher keine Verbindung, sprachlichen Verbindungen. Ich ging auf die Uni in der Türkei und dann mit dem Auslandposten war ich immer irgendwo in der Welt, außer einem deutschsprachigen Land.
Genau.
Obwohl ich mich beworben habe, habe ich es nicht bekommen. Jetzt als Botschafter hier zu sein, es macht mir umso mehr Freude.
Das ist schön zu hören. Sie haben schon gesagt, Sie sind viel in der Welt rumgekommen. Sie haben Ihr Land unter anderem bei den Vereinten Nationen vertreten. Sie waren in Norwegen, Sie waren in Georgien, Sie waren in Aserbaidschan und haben die letzten 10 Jahre als Berater von Abdullah Gül gearbeitet.
Den letzten 5 Jahre, sagen wir mal.
Oder 5 Jahre, also mit Unterbrechung als Kabinettschef. Dann wieder in die Diplomatie zurück. Fiel der Schritt, fiel die Entscheidung für Berlin schwer?
Schwer sowieso nicht, aber der Präsident selbst, ich hatte ihn gebeten, also nach 5 Jahren im Amt, es war sehr schwer, höchstens 5 Tage Urlaub, 24 Stunden im Dienst zu sein. So hat er mir gesagt, also wenn schon, dann gehst du nach Berlin. Berlin ist für uns viel wichtiger als jede andere Post und das inklusive Washington, obwohl das Top Posten für viele Diplomaten oder fast alle Diplomaten Washington ist. So hat man gesagt, nein, du kriegst nicht dorthin. Berlin ist für uns viel wichtiger als Washington.
Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Cem Özdemir, Sie sind, habe schon gesagt, in Bad Urach geboren, ist nicht so weit weg, glaube ich, von Donaueschingen. Aber Sie kannten sich damals noch nicht und Sie vor allem kannten ja auch die Türkei nicht, nämlich eigentlich nur als Urlaubsland. Wenn Sie dann hingefahren sind mit Ihren Eltern, ein für Sie fremdes Land, ein für Sie auch faszinierendes Land?
Ich will nicht fremd sagen, aber es war natürlich ein Land, das ich anders erfahren habe, wie der Botschafter, da ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und die Türkei, je nachdem wie lange die Schulferien gingen, eben während der Schulferien in der Türkei erfahren habe. Aber mein Leben fand in Deutschland statt und ich habe quasi, wenn man so will, drei Phasen oder dreimal die Türkei entdeckt. Das eine Mal war mit den Eltern im Urlaub, das war eben da, wo die Verwandten herkommen, die Omas, die Opas lebten nicht mehr. Übrigens habe ich eine ähnliche Geschichte, was die deutsche Oma angeht. Ich hatte auch einen deutschen Opa, bei dem ich war, weil das meine Tageseltern waren, während meine Eltern berufstätig waren. Die haben beide Akkord gearbeitet. Dementsprechend war ich dann bei deutschen Tageseltern, die ich auch Oma und Opa nannte. Und ich war als Kind immer sehr verwirrt, dass ich insgesamt dann in der Türkei nochmal zwei Omas habe und in Deutschland eine Oma habe. Das verwirrte mich, dass ich mehr Omas habe wie andere. Andererseits fand ich es jetzt auch nicht von Nachteil. Dafür hatte ich nur einen einzigen Opa, nämlich einen deutschen Opa. In der Türkei gab es keine Opas mehr. Und die haben wir besucht im Urlaub. Und nachdem ich deutscher Staatsbürger war, habe ich die Türkei dann nochmal neu für mich entdeckt. Unabhängig von den Eltern, indem ich mir einen Rucksack geschnappt habe und quasi mal per Anhalter durch die Türkei getingelt bin und eine andere Türkei entdeckt habe. Und die dritte Phase der Entdeckung der Türkei war dann quasi die politische Entdeckung.
Und die Türkei war, wenn ich das richtig gelesen habe, für Sie als Kind zumindest, also in dieser ersten Phase, durchaus auch mit Ängsten besetzt, weil immer, wenn Sie mal Mist gebaut hatten oder schlechte Noten nach Hause brachten, dann hieß es immer, wir schicken dich zurück, du musst in die Türkei. Was hat Sie da so geängstigt?
Ich sehe schon,
damals?
Sie haben ein Interview gelesen, das neulich veröffentlicht wurde.
Genau.
Also das ist ja eine Geschichte, die viele real erlebt haben. Da gibt es auch ein Buch drüber, das ich übrigens sehr empfehlen kann. Das heißt Kofferkinder. Mhm. Ein ganz, ganz tolles Buch. Das handelt von der Geschichte von Kindern, die zwischen Deutschland und der Türkei aufgewachsen sind.
So wie ich auch.
Ja, eben.
Mhm. Aber Sie waren kein Kofferkind.
Ja, quasi Kofferkind. Doch, ich war 62 hier, 65 und dann wieder hin und zurück.
Mhm. Also es handelt eben von Kindern, die sicherlich nicht gewollt, aber eben unter der mangelnden Entscheidung der Eltern gelitten haben. Wo lebt man jetzt? Bleibt man hier? Geht man in die Türkei? Bei vielen war ja, oder bei den meisten war die Entscheidung, in Deutschland zu leben, ja keine Entscheidung, die auf Dauer getroffen wurde.
Herr Seufert, wir haben von den beiden Herren gehört, dass Sie sozusagen zwischen Deutschland und der Türkei gependelt sind, schon als Kinder. Das ist bei Ihnen nicht der Fall gewesen. Wodurch haben Sie oder ja, wie begann Ihr Interesse, sich mit der Türkei zu beschäftigen? Ich habe schon gesagt, Sie haben dort sowohl wissenschaftlich als auch journalistisch gearbeitet.
Ja, ich kann also nicht mit einer türkischen Oma oder einem türkischen Opa aufwarten. Aber vielleicht gibt es...
Bitte?
Können wir nachholen. Das können wir nachholen, das ist zu spät. Für manche Dinge ist es zu spät. Aber es gibt vielleicht insofern eine Parallele, dass auch wenn ich jetzt dann als Wissenschaftler gearbeitet habe oder heute als Forscher in der SWP tätig bin, mein ursprüngliches Interesse an der Türkei eigentlich kein akademisches war, sondern wirklich eines, was aus dem Alltagsleben heraus entstanden ist. Und zwar war ich wie Herr Özdemir eben auch mal Sozialpädagoge in Köln. Und meine erste Arbeitsstelle war also gleich mit türkischen und deutschen Unterschichtjugendlichen. Und die deutschen Jugendlichen, die habe ich irgendwie verstanden. Aber die türkischen Jugendlichen, da stand ich erst mal vor einem Berg von Missverständnissen, die Hierarchie unter den Jugendlichen, die strikte Trennung zwischen Mädchen und Jungs. Aber auch dann in der jungen Gruppe selbst, zwei Gruppen, die überhaupt nicht miteinander gesprochen haben und wenn, dann nur sich sehr verfeindet angeguckt haben. Und ich wollte einfach verstehen, was ist da los? Ja, welche Triebkräfte bestimmen dieses Verhalten? Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich dann angefangen habe, mich wirklich näher mit dem Land zu befassen, erst privat zu lesen und dann wirklich ja, studiert habe und mich nochmal auf dieses Land mit anderen mit soziologischen Theorien etc. geworfen habe.
Ich habe ja auch bei Ihnen einen Begriff entnommen, einem Ihrer Bücher über die Türkei, nämlich diesen Begriff der nahen Ferne. Sie schreiben, die Türkei ist fern genug, um fremd zu sein und nah genug, um einiges zu wissen. Die Frage ist nur, was wissen wir in Deutschland über die Türkei? Was haben Sie für einen Eindruck, welches Bild wird hier ja sehr stark im Grunde genommen auch weitergegeben? An welchem Bild hängen wir?
Ja, ich denke, wir wissen alle hier, dass wir natürlich, dass unser Bild sehr stark geprägt ist von der Migration. Und es ist natürlich ein Stück weit verständlich, schließlich diskutieren wir in Deutschland seit ungefähr 40 Jahren die inneren Probleme der Türkei.
Und das prägt natürlich das Bild. Aber die Türkei, wie Sie sagen, die Türkei durch die hier lebenden Türken
in Deutschland. Ja, aber wir diskutieren es am Beispiel der Leute, die hier leben. Wenn wir Integrationsprobleme reden, dann reden wir über den Islam, ob das richtig ist oder ob das falsch ist. Und ich denke, es ist interessant, manchmal glaube ich, dass unser Blick auf die deutsche Innenpolitik und auf die Rolle der Migranten in der deutschen Innenpolitik uns teilweise den Blick auf die Türkei selbst versperrt. Ich erlebe das immer, wenn ich zum Beispiel Vorträge gebe über deutsch-türkische Beziehungen oder europäisch-türkische Beziehungen, dann rede ich über Außenpolitik, ich rede über Wirtschaftspolitik, ich rede über den Beitrittsprozess und dann fängt die Diskussion an. Und die Diskussion geht automatisch über Migration und Integration. Das ist ganz furchtbar. Wir sind fast teilweise ja, wie behext mit diesem Thema und haben dann oft nicht mehr die Möglichkeit, wirklich über das Land zu diskutieren oder das Land wirklich wahrzunehmen.
Herr Botschafter, nehmen Sie es ähnlich wahr, wie Herr Seufert gerade geschildert hat?
Ja, ich muss zustimmen. Wobei mit den Beitrittsgesprächen hat sich ein anderes Bild in der Türkei mit den Reformen und mit der Wirtschaft, die jetzt boomt, hat man jetzt eine quasi andere Vorstellung von der Türkei. Man fragt mich immer wieder, ob ich einen Vortrag über die Wirtschaft, über Investitionen machen kann. Und das war nicht zuvor der Fall. Mhm. Also man hatte nicht so großen Interesse von der Wirtschaft her. Aber wie Herr Seufer auch gesagt habe, vieles ist mit der Migration, mit den Menschen, die hier leben, verbunden.
Aber hören Sie mir, Sie kennen ja nun die Türkei sowohl als Privatperson, sage ich mal, als auch als Politiker. Und Sie haben gesagt, Sie haben auch das Gefühl, es gibt ein sehr abgeschlossenes Türkei-Bild in Deutschland. Also wenn ich das jetzt übersetze, heißt das ja auch ein kaum veränderbares?
Bilder von Ländern ändern sich nicht kurzfristig. Das sind lange Prozesse. Nehmen Sie allein das Bild von Italien, wie das früher war, als wir über die Zuwanderung von Italienischstämmigen im Rahmen der Anwerbeabkommen gesprochen haben. Dann gab es irgendwann mal einen Wandel des Italienbildes bei den Deutschen. Und Italien wurde irgendwann mal so zu dem verklärten Wunschbild, der Deutsche wäre gern Italiener, ist es aber halt irgendwie nicht. Braune Schuhe stehen ihm nicht und kriegt halt die Pasta und die Pesto doch nicht ganz so gut hin. Aber er wäre es halt gern irgendwie und träumt sich in Italien rein. Und es gab eine ganze Generation, die Toskana-Fraktion in der Politik, sein eigener Begriff in der Politikwissenschaft mittlerweile. Dadurch hat sich auch das Bild geändert des Italieners. Und das geht übrigens interessanterweise an wissenschaftlichen Fakten völlig vorbei. Also nehmen Sie mal die Zahl der Kinder, die Überweisungen für Sonderschulen bekommen. Die sind bei Italienischstämmigen höher wie bei Türkischstämmigen. Das heißt, die Fakten sind für die Frage, wie man ein Land beurteilt, wie man die Menschen aus dem Land beurteilt, nicht ganz unwichtig, aber sie sind nicht der entscheidende Punkt. Es gibt ein Bild von dem Türken, von der Türkin. Und alle, die diesem Bild nicht entsprechen, werden von der Mehrheitsgesellschaft als Ausnahmen dargestellt. Das heißt, die türkischstämmige Frau, die Akademikerin ist, modern ist, in einer Liebesheirat lebt, ihren Mann eben nicht in einer Zwangsehe, von archaischen Familienclans ausgesucht bekommen hat, die ist eine Ausnahme. Komischerweise gibt es Hunderttausende dieser Ausnahmen, es sind alles Ausnahmen, weil die Mehrheitsgesellschaft weiß, die richtige Türkin hat in einer Zwangsehe zu leben und unglücklich zu sein. Also ich karikiere es jetzt ein bisschen. Ja, und der türkischstämmige Mann hat eben seine Frau zu unterdrücken, um ein richtiger Mann zu sein, weil sonst ist er kein türkischer Mann, sonst ist er eine Ausnahme. Das kann man natürlich auch sagen und muss man auch sagen, sind die Deutsch-Türken hier unbedingt jetzt in jeder Situation immer sehr gute Botschafter gewesen. Die Probleme, die Sie in der Anfangsmoderation ja beschrieben haben, die gibt es ja. Das sind ja objektiv existierende Probleme.
Aber Sie bestimmen und halt auch das Bild und dabei sind wir ja.
Es gibt einen einfachen Grundsatz, Belehrungen kommen gegen Erfahrungen nicht an. Das heißt, die eine Negativerfahrung, die jemand macht, sind wir alle Menschen, das gilt für jeden von uns, kommt eben oftmals nicht gegen das an, was es sonst an Realitäten gibt. Und das erschwert, glaube ich, eine rationale Debatte in Deutschland über die Türkei, weil in jedem Kopf ist immer die Erfahrung mit Ali oder Ayşe aus der Nachbarschaft. Wenn die positiv ist, ist auch das Türkei-Bild positiver. Wenn die negativ ist, ist auch das Türkei-Bild negativer. Und diesen Zusammenhang, den gibt es, glaube ich, spezifisch mit der Türkei. Den gibt es in vergleichbarer Weise mit anderen Ländern meines Wissens nicht.
Gut, wir werden jetzt mal versuchen, ein bisschen mehr über die Türkei erfahren. Unterbrechen jetzt hier ganz kurz für die Schlagzeilen und hören die neuesten Meldungen aus der Nachrichtenredaktion. Vor gut einem Jahr, am 12. Juni 2011, gewann die AKP, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, zum dritten Mal in Folge die Parlamentswahlen. Von einem historischen Sieg war die Rede. von einem persönlichen Erfolg des Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Erdogan, der mit seiner Regierung dem Land in den letzten 10 Jahren beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwung und demokratische Reformen beschert hat. Islam, Demokratie, Wohlstand in der Türkei sollen diese 3 zusammenpassen. Damit ist die AKP und ihr Chef angetreten. Was ist aus diesen Zielen geworden? Auf welchem Weg befindet sich das Land? Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Mit Hüseyin Avni Kaslioglu, dem türkischen Botschafter in Deutschland, Cem Özdemir, Parteichef der Grünen, und Günter Seufert, Türkei-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Botschafter, selbst in Krisenzeiten hat Ihr Land hohe Wachstumsraten erzielt. Das Pro-Kopf-Einkommen ist in den letzten 10 Jahren, ich glaube, von 3.000 auf über 10.000 US-Dollar gestiegen. Die Märkte wurden geöffnet, europäische Fabriken wurden gebaut. Werden denn diese Erfolge in Deutschland zum Beispiel auch ausreichend registriert?
Das würde ich meinen, wenn man sieht, wie viel Interesse von den Unternehmen der Türkei gegenüber gezeigt wird und wie viele Ansprachen von mir verlangt wird von verschiedenen IHK-Organisationen, so würde ich meinen, das Interesse der deutschen Wirtschaft ist sehr groß der Türkei gegenüber. Man liest natürlich Reporte vom OECD, von der Weltbank, von verschiedenen Wirtschaftsorganisationen, wie sich die türkische Wirtschaft weiterentwickeln wird. Und die Prognosen sind positiv momentan. Und es gibt ja nicht viele Orte, wo der Wachstum um die 4-5% liegt heutzutage. Da möchte man auch daran verdienen. Und die Türkei verspricht vieles, zumal wir auch viele Gesetzgebungen in der Türkei geändert haben. Mit der Rechtslage, wenn man das ändert, das Klima für die Investoren ändert, dann kommen die Investoren
in das Kapital. Land. Kapital ist das eine, und auch Investoren, Herr Özdemir, gucken wir mal ein bisschen auf die Menschen. Also das heißt, wo kommt auch der Wohlstand an? Wo sind auch die wirtschaftlichen Erfolge in der Türkei für die Leute spürbar? Ist das sozusagen ein ganz guter Querschnitt, der auch in den letzten 10 Jahren profitiert hat? Oder wie würden Sie das einschätzen, einordnen?
Das Verdienst der AKP in Ehren, aber ich glaube, man tut der Gerechtigkeit was Gutes, wenn man darauf hinweist, dass dieser Öffnungsprozess bereits vor der AKP-Regierung stattgefunden hat. Ich erinnere an Kemal Derviş, den ehemaligen Wirtschaftsminister, der von der Weltbank kam in die Türkei damals in der Situation 2001, als die Devaluation in der Türkei stattfand, übrigens gleichzeitig mit Argentinien, und die Türkei damals sehr entschlossen Reformen angepackt hat, übrigens im Bankensektor, was der Türkei in der Finanz- und Wirtschaftskrise zugute kam, weil die Türkei, was die Eigenkapitaldeckung von Banken beispielsweise angeht, was die Unabhängigkeit der Zentralbank angeht und viele andere Dinge, Reformen vorweggenommen hat, die andere später gemacht oder eben auch nicht gemacht haben. Also insofern muss man da, glaube ich, den Namen Kemal Derviş am Anfang erwähnen, Sozialdemokrat, der da eben auch Wichtiges geleistet hat. Der AKP kommt zugute, dass sie entgegen vieler Erwartungen zu Beginn in der Wirtschaftspolitik keine ideologisch motivierte Politik gemacht hat, sondern eine sehr pragmatische Politik gemacht hat. Die Konsequenz daraus war, dass in der Türkei die traditionelle Schicht, mit der wir es im Westen zu tun hatten, als unsere Ansprechpartner, die Unternehmer des industriellen Verbandes TÜSİAD, die wir alle kannten, die wir regelmäßig getroffen haben, das ist eine Form des Reichtums in der Türkei mittlerweile, aber nicht mehr die einzige. Sondern es gibt darüber hinausgehend mittlerweile eine anatolische Schicht, die durch die Regierungszeit der AKP profitiert hat, die reich geworden sind und die auch eine tragende Säule der AKP-Regierung mittlerweile sind. Meine Hoffnung ist, dass diese neu reich gewordene Schicht in der Türkei, dass sie heute auch als Korrektiv hoffentlich fungieren gegenüber dem jetzigen Ministerpräsidenten, der, wie Sie vorher ja gesagt haben, zum 3. Mal gewählt wurde, zum 3. Mal alleine regiert, ohne Koalitionspartner, de facto keine starke Opposition im Parlament hat, zum Teil eine sehr unkritische Presse hat, aufgrund von wirtschaftlichen Verflechtungen etc. Und dass die Elite, die unter der AKP jetzt groß geworden ist, dass die hoffentlich auch als Korrektiv fungiert und jetzt sagt, wir wollen nicht eine Türkei, die sich isoliert, wir wollen nicht eine Türkei, die sich vom Westen abwendet, wir wollen nicht eine Türkei, die die europäische Vision beerdigt oder nur noch auf den Lippen führt, aber nicht mehr ernsthaft unterstützt, und wir wollen vor allem auch keine Türkei, die in Lebensstilfragen sich abwendet von dem liberalen Kurs. Also damit spiele ich an auf die Äußerungen des Ministerpräsidenten, man möge doch 3 Kinder haben, und zur Abtreibung hat er sich geäußert. Genau. Ich frage mich, was jetzt noch kommt. Also das, was der Botschafter zu Recht angesprochen hat, die wirtschaftliche Stärke der Türkei, die fußt auf einer Öffnung der Türkei, nicht auf einer Isolation.
Dann bleiben wir vielleicht kurz, Herr Seufert, bei den Punkten, die Cem Özdemir gerade angesprochen hat. Also die wirtschaftlichen Erfolge sind allgemein anerkannt, aber es gibt ja nicht wenige Beobachter, die sagen, der Demokratisierungsprozess der letzten Jahre ist ins Stocken geraten. Erdogan hat 8 Jahre im Grunde genommen, also 2 Legislaturperioden, schon dazu genutzt, alte Strukturen aufzubrechen, auf neue Werte zu schaffen. Jetzt ist die große Frage, und nun? Welche Entwicklung sehen Sie da gerade? Was stellen Sie an Tendenzen fest?
Es liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, dass eine Regierung, die wirklich Regierung ist und sich als Regierung sicher im Sattel fühlt, vielleicht kein originäres Interesse hat, die Demokratisierung weiterzutreiben. Und das, was Cem Özdemir sagt, betrifft nicht nur die Parteiopposition, hat keine Parteiopposition mehr, also von den anderen. Er hat ja auch in seiner eigenen Partei, also eigentlich sehr gut aufgeräumt und alles auf sich selbst zugeschnitten und Abgeordnete, bis auf sehr wenige, die in Menschenrechtsfragen, aber auch in anderen Fragen ein gewisses Profil sich erarbeitet haben, dass die dann in der nächsten Legislaturperiode, in der nächsten Wahlperiode einfach nicht mehr auftauchen. Also es ist doch sehr stromlinienförmig zugeschnitten auf Recep Tayyip Erdogan. Die Frage ist, ob die Türkei es sich leisten kann, in ihrem regionalen Umfeld mit dem jetzigen Status quo zu leben. Und da denke ich, dass sie das nicht kann.
Die Frage würde ich gerne an den Botschafter weitergeben. Herr Seufert hat ja im Wesentlichen gesagt, er führt diesen Reformstau, sage ich mal, oder diesen stockenden Demokratisierungsprozess im Wesentlichen darauf zurück, dass es A, keine Opposition mehr gibt, also schon gar nicht sozusagen auf Regierungsebene. Und auf der anderen Seite hat man sich natürlich auch mit positiven und sehr guten Wirtschaftszahlen, wenn man so will, auch die Bevölkerung, die hat man auf seiner Seite. Also sehen Sie dann auch die Gefahr, dass alles ein bisschen zum Stillstand kommt im Moment?
Natürlich kann man kritisieren in mancher Hinsichten, aber man muss auch Kredit geben, dass die Reformen, die gemacht wurden in den letzten 10 Jahren, die Türkei vorangebracht hat, auch demokratische Reformen, zum Beispiel mit den Stiftungen der christlichen Minderheiten, wie die zurückgegeben wurde, das in den 50er, 60er Jahren quasi beschlagnahmt worden, aus dieser oder jenem Grunde. Da muss man denen gerecht tun, dass man da vieles vorangebracht hat. Vieles wird jetzt viel offener gesprochen über Rechte, über die Menschen, dies oder jenes Recht zu haben. Herr Seufert hat von Aleviten gesprochen. Da wurde ein Gespräch oder Forum mit denen gemacht, mit einem Minister, welche Fragen, welche Probleme es gibt. Natürlich besteht da Nachholbedarf. Ich gestehe das, ich stehe das ein. Ich bin selbst von mehr Freiheit überzeugt. Aber die 10 Jahre, in denen die AKP an der Macht war, man solle auch nicht vergessen, dass bis 2008, das war noch vor kürzlich, ein Verfahren gegen die Regierungspartei im Verfassungsgericht
anhängig war.
Und nur mit einer knapper Mehrheit wurde, obwohl die Partei bestraft wurde mit Geldstrafe und einer Mahnung, es war kurz vor der Schließung der Partei, der Regierungspartei. Und wie kann da eine Regierungspartei frei handeln, zumal in dieser Zwischenzeit ein richtiger Coup d'État, ein Staatsstreich Gefahr war. Dort konnten sie nicht so große Schritte machen, wie sie es wollten. Das muss man auch so verstehen. Natürlich müssen die Reformen weitergehen. Wir wollen ja die EU-Reformen. Wir wollen das Land auf ein Niveau der EU-Länder bringen.
Ja gut, aber dann möchte ich Sie mal was ganz konkret fragen, denn wir haben ja eben im ersten Teil auch versucht zu sagen, es gibt viele Klischees, es gibt Urteile, Vorurteile, die sind dann auch zäh und langlebig und werden dann auch immer wieder bemüht. Dann frage ich Sie ganz konkret, der Ministerpräsident hat vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube im Frühjahr war es, gesagt, wir werden eine religiöse Generation heranziehen. Das weckt Ängste, das weckt Befürchtungen und geht natürlich in eine Richtung, die hier dann auch wieder Bilder bedient. Darüber haben wir gerade gesprochen, wenn es nicht erklärt wird. Können Sie mir diesen Satz erklären? Was will Erdogan damit ausdrücken?
Na, wenn er das sagt, müssen Sie ihm selbst fragen. Also okay. Da kann ich mich politisch nicht äußern. Ich bin doch kein Politiker. Er selbst muss es das erklären.
Aber haben Sie eine Erklärung dafür? Nicht seine Erklärung, aber haben Sie eine Erklärung dafür?
Also wenn man seine Partei so betrachtet, ist es ja quasi konservativ. Man spricht von einer konservativen Demokratie, quasi CDU, wenn man es so überträgt auf Deutschland.
Vielleicht eher CSU als CDU.
Naja, da gibt es auch verschiedene. Die Türkei ist ja eh und je mehr oder weniger konservativ. Religiös sollte nicht religionsfeindlich betrachtet werden. Religiös heißt nicht Al-Qaida, religiös heißt nicht Salafisten, sondern Menschen, die ihren Religion oder ihre Gebete machen, aber nicht unbedingt es müssen.
Aber die Fragen, die dann hier gestellt wurden, und das gebe ich auch gerne nochmal weiter an beiden anderen Herren, in Deutschland zum Beispiel auch gestört wurden, waren Fragen danach, wird die Türkei religiöser? Will Erdogan den Laizismus abschaffen, also die Trennung zwischen Religion und Staat?
Aber es war derselbe Herr Erdogan, der in Tunesien, auch in Ägypten, dem Publikum von 100.000 sagte, seid säkulär. Was versteht man unter säkulär? Das ist eine andere Frage. Die Türkei mit ihren säkularistischen Traditionen sind eher Frankreich, quasi Frankreich-Säkularismus, aber das deutsche oder englische oder das amerikanische Säkularismus ist ein bisschen oder viel anders als von Frankreich. Da muss man auch einen Unterschied machen, was man unter Säkularität versteht.
Ich glaube, man muss bei Erdogan die Anfangszeit betrachten, als er an die Regierung kam. Und die AKP ja de facto eine Art Koalition war aus Leuten, die im Wesentlichen hervorgingen aus der ehemaligen Partei von Erbakan, der Vorsitzende der religiös-konservativen Partei, die dann verboten wurde. Und die Modernisierer haben sich dann bei der AKP organisiert, unterstützt mit einer Menge Leute aus dem liberalen Bereich der Türkei, Universitätsprofessoren, Intellektuelle. Und sie sind eine Art Koalition eingegangen der Modernisierung. Das heißt, der Öffnung der Türkei gegen den erstarrten Kemalismus der bisherigen Parteien. Bei der Wahl gab es ja dann auch ein politisches Erdbeben. Die Parteien, die im Parlament waren, sind quasi samt und sonders rausgefegt worden. Und das Kräfteverhältnis hat sich radikal verändert. Der Erdogan dieser Phase und die AKP haben tatsächlich, das muss man der Fairness halber sagen, Erstaunliches geleistet. Das Paradox der Türkei ist, dass die Öffnung der Türkei von der kemalistischen Käseglocke bewirkt hat, dass alles, was damals tabu war, auf einmal eben offen war. Und wie der Botschafter zutreffend beschrieben hat, ist die Bevölkerung der Türkei mehrheitlich vermutlich eher im konservativen Bereich zu suchen. Insofern hat die Öffnung der Türkei bewirkt, dass sie religiöser und konservativer wurde. Sie hat aber zugleich auch bewirkt, dass sie liberaler wurde. Sie hat zugleich bewirkt, dass sie feministischer wurde. Sie hat zugleich bewirkt, dass sie das homosexuelle Element sichtbarer wurde. Alles das wurde gleichzeitig sichtbar. Das heißt, in der Türkei wurden die liberalsten Frauengesetze gemacht zur Regierungszeit, zur Anfangszeit dieser Regierung. Also was die Frage angeht, Zwangsehen, was die Frage angeht, Ehrenmorde. Schärfere Gesetze übrigens, wie wir sie in der Bundesrepublik Deutschland haben, beim Thema Ehrenmord. Und der Erdogan von heute, muss man leider sagen, hat mit dem Erdogan der Anfangszeit nichts mehr zu tun. Der Erdogan von heute möchte ganz offensichtlich Staatspräsident werden.
Solange Erdogan nicht fest im Sattel saß, aufgrund dieser internen Opposition des Staates, solange hat er eine Strategie gefahren, möglichst viele Leute, Liberale, Kurden, Aleviten in seinen Erweiterungsprozess, in seinen Öffnungsprozess mit einzubeziehen. Und als er dann zum dritten Mal gewählt worden ist, mit immer höheren Stimmen, also wirklich von der gesamten oder von doch großen Teilen der Gesellschaft weit über die Konservativen hinaus getragen worden ist, da hat plötzlich, und als das Militär entmachtet war, ein Stück weit, da hat die Reformdynamik aufgehört.
Das, was Sie alle drei beschrieben haben, auch, dass Sie den Unterschied machen zwischen Anfänge, die ersten Jahre der Regierung Erdogan, auch zu sagen, was ist alles an Reformen positiv auf den Weg gebracht worden. Ja. Umso mehr frage ich mich, was passiert da gerade? Also stimmen Sie dem zu, Herr Botschafter, das, was die beiden anderen Herren gerade gesagt haben? Ist es für Sie im Moment oder ist für Sie auch erkennbar eine Art Stillstand? Ist es wirklich so, dass Reformen auf Eis gelegt werden?
Ich würde nicht zustimmen, dass es auf Eis gelegt wird. Es geht manches nicht voran, wie es man es gewünscht hätte. Aber es geht voran, die Gespräche werden geführt. Es muss auch ergänzt werden, dass wir von einer neuen Konstitution sprechen. Man möchte die Konstitution, die von Militärs eine neue Verfassung 1980 von den Militärs gemacht wurde, obwohl es schon zwischenzeitlich viel Änderungen durchmachte, dass man eine ganz andere, ganz neue, mehr demokratische, mehr offene, mehr freiheitliche Konstitution, Verfassung machen möchte, und daran arbeitet man auch sehr stark. Wie es geändert werden sollte, das zwischen den Parteien ist sehr unterschiedlich. Da halten die anderen zum alten Staat oder dem Kemalismus sehr stark fest. Die anderen an die Definition von Laizismus oder Säkularismus. Manche möchten Rechte haben, die weit über das europäische Niveau sogar geht. So sind die Erwartungen ganz anders. Aber letztendlich müssen wir zu einer Konsensus kommen, natürlich. Und darum würde ich auch meinen, dass man nicht Unrecht tun sollte der Regierung, denn sie haben sich mehr engagiert in die neue Verfassung, um es zu ändern, was wir bis jetzt hatten. Noch eine Bemerkung, man spricht immer von der dritten Phase von Präsident Erdogan. Man sollte auch wissen, dass die Partei selbst einen Beschluss hat, dass man nicht mehr als dreimal hintereinander gewählt wird. Und das nach den nächsten Wahlen wird Ministerpräsident.
Aber da kommen wir der Vermutung vielleicht dann von Cem Özdemir sehr nahe, dass er dann einfach nach einem neuen Job
das geht. Ist ein anderes Gleichung.
Also gesagt, genau.
Das muss man abwarten. Aber dass er nicht kein Ministerpräsident wird, das steht fest.
Herr Seufert, kurze Antwort noch, bevor wir dann in die dritte Runde starten.
Ich versuche es kurz zu machen. Ich denke, Herr Özdemir hat am Anfang gesagt, dass Erdogan sehr pragmatische Wirtschaftspolitik gemacht hat. Und ich denke, man muss es wirklich ernst nehmen. Erdogan ist ein großer Politiker, ist ein großer Pragmatiker auch und weiß genau, auch ein großer Taktiker und ist nicht jemand, der jetzt immer nur nach Prinzipien handelt. Und was wir sehen jetzt, und da gebe ich dir vollkommen recht, wir sehen jetzt in der Wählerschaft der AKP unter den Intellektuellen an konkreten Vorfällen, an konkreten Themen das erste Mal eine Kritik aus der AKP heraus, aus dem Umfeld der AKP heraus. Das entzündet sich unter anderem an der Debatte über die Abtreibung, wo Frauen mit Kopftuch, die zur Wählerschaft gehören, die zu den intellektuellen Mitgliedern der AKP gehören, sagen, hier ist eine Grenze überschritten, das müssten Frauen entscheiden, das kann man nicht einfach per Gesetz verordnen oder man kann nicht nur eine Perspektive diskutieren. Und das ist für mich wirklich ein Umbruch, dass es im konservativen Spektrum Leute gibt mittlerweile, die nicht nur einfach mehr Recht für sich wollen, sondern die ein Stück weit mit einer religiösen Motivation heraus auf allgemeine ethische Normen wie Gleichberechtigung, Transparenz Bezug nehmen. Das heißt, eine tatsächliche machtpolitische Veränderung muss aus dem konservativen Spektrum Leute für sich gewinnen.
Dann unterbrechen wir hier an dieser Stelle noch einmal für die Nachrichten. Und hören uns dann gleich wieder. Aus dem armen Mann am Bosporus ist längst der starke Mann geworden. Wir haben eben über innenpolitische Erfolge, vor allem in der Wirtschaft, gesprochen. Wir wollen jetzt über die Türkei als Regionalmacht reden. Seit Beginn der Aufstände in der arabischen Welt war häufig genug die Rede von einem türkischen Modell, das heißt vom Übergang einer Militärregierung in eine zivile Regierung, in eine zivile Gesellschaft unter der Führung einer moderaten islamischen Partei. Wie auch immer sich nun die Länder Ägypten, Tunesien, Libyen, aber auch Syrien entwickeln werden, die Regierung in Ankara setzt auf die Karte, mehr Einfluss nehmen, größere Bedeutung gewinnen, Orientierung und Vorbild sein. Das Credo der türkischen Außenpolitik lautet, keine Probleme mit den Nachbarn. Das neue Selbstbewusstsein hat Folgen, denn an der Schwelle zu Europa steht nicht mehr der arme Bittsteller, sondern ein einflussreicher Player. Nur noch jeder Dritte im Land soll, heißt es, für den EU-Beitritt sein. Und die Frage lautet heute vielleicht nicht mehr, lässt Europa die Türkei rein, sondern wollen die Türken überhaupt noch nach Europa? Darüber wollen wir jetzt sprechen, Forum die Botschafter-Matinee, heute mit Hüseyin Avni Kaxlioglu, dem türkischen Botschafter in Deutschland, Cem Özdemir, Parteichef der Grünen, und Günter Seufert, Türkei-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Herr Botschafter. Wir haben eben über Erfolge und Probleme des Landes gesprochen. Wenn wir jetzt über die Türkei mit ihrer Rolle in der Region reden, auch über das Verhältnis zur Europäischen Union, das eine hat vielleicht ja auch ein bisschen was mit dem anderen zu tun, aber natürlich ist der Bürgerkrieg in Syrien eins engster Verbündeter der Türkei in den Schlagzeilen. Und Ankara blickt mit großer Sorge auf die dortige Entwicklung, denn das Grenzgebiet ist kurdisches Gebiet. Die syrische Armee hat sich weitgehend zurückgezogen und Ministerpräsident Erdogan hat bisher nur gedroht, die Türkei könnte sich an den Kämpfen beteiligen oder dort eingreifen. Noch sind es Drohungen. Welche Befürchtungen haben Sie?
Modell Türkei, wir sehen uns gar nicht als ein Modell. Vielleicht für Menschen, die in der Region leben, als eine Source of Inspiration, zur Quelle für Inspiration, aber mehr nicht. Jedes Land hat seine eigenen geschichtlichen und gesellschaftlichen Verlauf, die nicht einen direkten Bezug von der Türkei machen möchten oder sollen. One size fits all, das geht nicht. Also das Modell Türkei,
passt nicht alle.
Ja, jede Größe passt nicht allen. So muss jedes Land sein eigenes adäquates Erlebnis machen. Aber man hat Werte, universelle Werte, die wir alle vertreten, für die wir auch die Türkei sehen, dann in dem Lager vom westlichen Lager, das heißt europäische Werte wie Menschenrechte, Rechtsstaat, Pluralismus, Marktwirtschaft und all das, die euroatlantischen Institutionen, die uns stark gemacht haben, das soll auch diesen Menschen dort gegönnt werden. Und deswegen hat sich die Türkei von Anfang an diese Völker unterstützt. Sie haben erwähnt, dass das Gebiet von Türkei und Syrien ein türkisch-kurdisches Gebiet ist. Das stimmt nicht ganz. Die Grenze ist ja über 900 Kilometer lang. So
also Teile der Grenze sind aber jedenfalls auf syrischer Seite
auch schon. Genau. Aber nicht die ganze Küste. Es ist nicht nur die Aufgabe der Türkei, sich dort zu engagieren. Natürlich gehört uns allen, Europa, der Welt. Eine Tragödie läuft dort ab.
Hörst du mir? Die Rolle der Türkei in der Region, der Botschafter hat gesagt, also hat es ein bisschen runtergespielt, weil es ist vielleicht auch hier medial sehr aufgewertet worden als Ordnungsmacht, als Vorbild, als Modell. Wo sehen Sie da auch die Rolle der Türkei? Mit welchem Einfluss vor allem auf die Länder des sogenannten arabischen Frühlings, aber sicherlich auch gerade wenn es um Syrien geht, ganz aktuell?
Also die Türkei versucht ja, was die Oppositionsgruppen in Syrien angeht, dass sie sich in der Türkei getroffen haben. Das wird ja aktiv von der Türkei unterstützt und forciert. Das halte ich auch für richtig. Ich halte es auch für richtig, dass wir unsere Bemühungen um die Frage, was nach Assad in Syrien kommt, zusammenbringen. Das heißt, die Europäische Union mit all ihren Schwächen, die Türkei als Nachbarland, das die Region gut kennt, Syrien gut kennt, die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn ich glaube, uns alle eint die Sorge, dass der Diktator, der einen unhaltbaren Zustand für das Land bedeutet, nicht abgelöst werden sollte durch ethnische und religiöse Kriege mit dramatischen Folgen. Das Zweite, was die Türkei in der Region angeht, erstmal die gute Nachricht für uns in Deutschland und Europa ist, es ist besser, wenn die Leute in der Region türkische Fernsehserien betrachten, wenn es nicht gerade Tal der Wölfe ist, was wirklich ein furchtbares Machwerk ist.
Aber sehr populär dort.
Das macht es nicht leider besser, Herr Botschafter. Das macht es eher schlimmer, aber Sie haben recht, sehr populär leider. Furchtbares Macho- und rassistisches Machwerk. Aber die anderen Serien, wo eben ein anderes Frauenbild vermittelt wird, die anderen Serien, wo eben auch der westliche Lebensstil quasi über die Türkei transportiert wird, das ist, glaube ich, etwas, was wir hier gar nicht sehen oder zu wenig sehen, dass die Türkei da eine wichtige Rolle hat. Ich will aber zur Türkei zurückkommen. Es gibt ein schönes Zitat von Atatürk, das lautet nämlich Yurt das Such, Cihan das Such. Auf
das
Deutsch übersetzt,
das genau.
Übersetze ich, keine Sorge.
Sehr
ich habe jetzt nicht erwartet, dass Sie es übersetzen können, zumal das übrigens praktisch kein einziges türkisches Wort beinhaltet.
Ach so,
das ist alles arabisch, weil das ist ja das Türkisch aus der Anfangszeit der Republik. Das bedeutet auf Deutsch Friede im Land, Friede in der Welt. Was damit gemeint ist, ist, man muss schon irgendwie Friede im eigenen Land haben, damit man seinen Nachbarn Frieden predigen kann. Da komme ich nochmal zurück zu den Punkten von vorhin. Eine Türkei, die es schaffen würde, ihr Modell des Zusammenlebens zu modernisieren, sprich die geringe Minderheit an Christen, die Aleviten, die Kurden, alle zu Bürgern erster Klasse zu machen, hat eine unglaubliche Anziehungskraft, eine unglaubliche ein Hebel für Modernisierung. Und wir Europäer wären gut beraten, uns das zunutze zu machen. Und wir waren mit dem Klammerbeutel gepudert, als wir das Signal Richtung Ankara gesendet haben, es ist nicht wichtig, ob ihr euch nach Europa orientiert oder nicht. Das Gegenteil ist das von richtig. Es liegt in unserem vitalen Interesse, dass die Türkei sich Richtung Europa entwickelt. Weil ich will doch nicht, dass die Leute in der arabischen Halbinsel sich ein autoritäres Regime zum Vorbild nehmen. Und diese Chance hätten wir mit der Türkei und wir haben es an mehreren Stellen vermasselt. Und das stärkt in der Türkei die falschen Kräfte. Sicherlich nicht unsere Freunde dort, sicherlich nicht die Demokraten und Liberalen. Das stärkt die autoritären Kräfte. Ich glaube, Herr Erdogan ist froh über den Kurs dieser Bundesregierung und von Brüssel gegenwärtig. Wir tun so, als ob wir es ernst meinen mit der EU und Herr Erdogan tut so, als ob er immer noch an die Europäische Union glaubt. Und in Wirklichkeit haben es beide aufgegeben.
Ich denke, Cem Özdemir hat das sehr, sehr gut zusammengefasst und da war natürlich die Rolle Deutschlands mit genannt. Ich denke auch, was der Botschafter gesagt hat, ist richtig, dass das die Diskussion über ein Modell Rolle der Türkei ist ja eine westliche Diskussion gewesen, vor allen Dingen eine amerikanische, dann aber auch eine europäische, die die Türkei gerne als Modell dort gesehen hat und die gesehen hat, dass das letzten Endes das einzige Modell ist, was sowohl für Europa mit dem Nahen Osten eine lebenswerte Perspektive bietet, als auch für die Menschen im Nahen Osten. Und über diese neue Bedeutung, sowohl als Modell, aber auch als ganz konkreter Player in der Region, hat sich dann doch plötzlich die politische Landschaften, die politische Rhetorik ein Stück weit geändert. Ich meine, im Mai war Herr Westerwelle, unser Außenminister, in Ankara und hat einen fairen Umgang gefordert, den die Europäische Union der Türkei angedeihen lassen müsse, dass es um den Fortschrittsprozess, um den Reformprozess geht und nicht um die gehen muss und nicht um die Innenpolitik in den europäischen Ländern. Und das ist natürlich genau zugespitzt auf die Situation in Frankreich, in Österreich, eben aber auch in Deutschland. Die Türkei muss ihre eigenen Probleme lösen, um als Player wahrgenommen zu werden, der zum Beispiel in Syrien nicht nur die Rechte und die Interessen der Sunniten vertritt, sondern als ein Player wahrgenommen zu werden, der wirklich die Rechte aller Syrer dann irgendwann noch garantieren könnte.
Das Problem ist nicht mit dem Kurdenproblem, das Problem ist mit dem Terror, mit dem PKK verbunden. Was unerwartet war, das kurdische Fernsehen, also vom Staat aus kurdischsprachige Fernsehen, auch Privatfernsehen, die ausgestrahlt werden in kurdischer Sprache, in den Universitäten kurdische Lehrgänge und all das kommt doch voran. Aber wenn es vergiftet wird von einer Terrororganisation, das war von Anfang an das Streben dieser Regierung, dass man mehr Freiheit schafft in Sprache, auch in anderen ethnischen Sprachen. Und das wird mehr und mehr verwirklicht.
Wir noch einen Augenblick bleiben, gerade bei der Kurdenfrage, Herr Botschafter, auch da gab es ja immer wieder Hoffnung und es gab auch immer, sagen wir mal, es gab auch schon größere Schritte als im Moment erkennbar. Es gab unlängst ein Gespräch oder ein Treffen des Ministerpräsidenten mit einer bekannten kurdischen Politikerin, die sich dann danach auch in der Presse geäußert hat und nicht wortwörtlich, aber jedenfalls sinngemäß gesagt hat, sie traut der Regierung zu, das Problem auch zu lösen. Davor soll es Geheimverhandlungen gegeben haben mit dem Staatsfeind Nummer 1, mit Öcalan, unter welchen Bedingungen er bereit wäre, die PKK zu Waffenstillstand aufzurufen. Also ich meine, es hat ja immer wieder Versuche gegeben, aber im Moment hat man das Gefühl, auch diesem Sektor bewegt sich herzlich wenig oder ist einfach gerade nur Ruhe?
Ich weiß nicht, was sich hinter den Türen verbirgt, aber dass die Fortschritte nicht zu verkleinern sind, die bis jetzt in der Kurdenfrage gemacht wurde, zumal auch die Stimmen, die die Partei von dieser Region bekommt, auch sehr erheblich sind. Mhm. Also man kann es nicht verneinen.
Gut, aber Sie sagen, Herr Seufert, Ihnen ist das zu wenig und es kann eigentlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es kann nicht bei einem kurdischen Fernsehsender bleiben oder vielleicht auch bei einem Wahlfach kurdisch in den Schulen, sondern es muss auch auf Regierungsebene weiterfahren.
Das sind natürlich Riesenschritte gewesen und wir haben erlebt, und das ist der AKP wirklich zuzuschreiben, eine große Enttabuisierung der Kurdenfrage. Und es wäre noch vor 3-4 Jahren unmöglich gewesen, dass man sich vorgestellt hat, dass ein Großteil der türkischsprachigen Bevölkerung zum Beispiel sprachliche Rechte für Kurden tolerieren würde. Und da ist sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet worden und der Weg schien offen für mehr. Und wie viel mehr notwendig ist, das ist nicht nur eine Frage des Prinzips, sondern es ist eben auch eine Frage der politischen Dynamik. Natürlich war es ein großer Schritt, diesen Fernsehsender einzurichten. Nur wenn, wie gesagt, rund um die Türkei die Kurden im Augenblick, wie im Nordirak, wie vielleicht in Syrien, mit Ideen von Staatlichkeit spielen, dann darf die türkische Politik, wenn ihre Reformen Wirkung haben sollen, nicht hinterherhängen, sondern dann muss sie vorausgehen. Dann muss sie die Kurden ihres Landes an sich binden. Und nicht den Eindruck geben, dass sie zu allen Zugeständnissen gezwungen wird, weil das entfremdet diese beiden Völker weiter voneinander. Und das ist die Entwicklung, die ich leider im Augenblick sehe, die aber sicher nicht unumkehrbar ist.
Es ist ein einziges Trauerspiel, wenn man die Geschichte der Kurden in der Türkei betrachtet. Eine lange Kette von verpassten Gelegenheiten. Jetzt muss man aber fair sein. Das Verpassen von Chancen muss man auf der Seite des Staates genauso wie leider auch auf der kurdischen Seite suchen. Denn das Problem ist, dass, wie Sie richtig gesagt haben, es gab Geheimverhandlungen. Ich meine, der Geheimdienstchef persönlich sprach mit Öcalan im Gefängnis. Das muss man sich mal vorstellen, was das für die Türkei bedeutet, in einem Land, wo man einige Jahre davor das Wort Kurde nicht in den Mund nehmen durfte, wo man allein für die Existenz der Sprache ins Gefängnis kommen konnte, gab es diese Geheimverhandlungen. Und das Problem ist, auf der einen Seite ein Staat oder eine Regierung, die Angst hat, die sich nicht traut, die nicht entschlossen ist, die Zickzackkurs fährt, und auf der anderen Seite Erde leider eine Organisation, die aus dem Stalinismus stammt und mit der es schwierig ist, verlässliche Vereinbarungen zu treffen, weil es in der Organisation Kräfte gibt, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass die Auseinandersetzung weitergeht, weil sie seit Jahrzehnten nichts anderes gemacht haben, als in den Bergen zu leben. Das heißt, der Wille zu Demokratie, zu Menschenrechten, zu Frieden muss auf beiden Seiten verlässlich da sein. Man braucht Partner dafür, Partner, die belastbar Vereinbarungen treffen. Und daran krankt es nicht nur auf einer Seite, sondern leider auf der anderen Seite.
Unsere Sendezeit ist fast vorbei und ich würde jetzt gerne die letzten Minuten dafür nutzen, noch mal einen kleinen Ausblick zu geben. Herr Sörfert, Herr Özdemir, lassen Sie uns ein bisschen in die Zukunft gucken. Herr Sörfert, die Türkei in 10 Jahren. Wo sehen Sie das Land?
Ich denke...
Gut, dass ihr zuerst antworten müsst.
Sehr schwer. Aber Radiosendungen werden ja, aber die bleiben im Netz stehen. Ne? Das heißt, man kann das nachlesen
in 10 Jahren. Wir können in 10 Jahren reinhören und hören, was Sie gesagt haben.
Es hängt wohl wahrscheinlich vor allen Dingen an der Wirtschaft, würde ich sagen. Nur wenn wirtschaftlich die jetzigen Rahmenbedingungen weitergehen, gibt es eine Chance, dass sich zum Beispiel in den konservativen Teil der Bevölkerung sowas wie eine Bewegung für mehr Demokratie bildet, eine Bewegung bildet, die Erdogan oder seinen Nachfolger beim Wort nimmt und die dann auch in der Lage ist, mit anderen Teilen der türkischen Parteienlandschaft, mit Teilen der CHP, zum Beispiel in bestimmten Fragen Bündnisse einzugehen, gemeinsam abzustimmen, also wirklich eine parteiübergreifende Reformpolitik in bestimmten Punkten zu machen. Wenn die Wirtschaft in den Keller geht, dann wird es zu einer, leider glaube ich, zu einer Radikalisierung anhand ethnischer oder konfessioneller Linien kommen, weil die Türkei ist nun mal eine Gesellschaft, die nach wie vor stark polarisiert ist.
Ich glaube, dass man die Frage nur beantworten kann, wenn man auch eine Antwort hat auf die Frage, was mit der Europäischen Union passiert. Also wo werden wir in 10 Jahren sein? Gibt es die Europäische Union in dieser Form? Wird sie eine vertiefte Union sein, eine politische Union? Wird sie eine sein, die nur mit sich selbst beschäftigt ist? Oder wird sie eine sein, die sich um ihre Nachbarregion kümmert und die Türkei da als einen wichtigen Player betrachtet, den man eng einbindet und einbezieht und ihr eine ernsthafte Mitgliedsperspektive gewährt? Das wird einen Einfluss haben auf die Türkei. Wir sind da nicht nur Beobachter, sondern wir sind Akteur in Ankara. Ein schwerer Akteur wie vor Jahren, als die Beitrittsverhandlungen am Beginn waren. Aber wir sind immer noch ein Akteur und wir können unsere Rolle dort auch wieder verstärken. Ich würde es auf das zurückkommend, was du gesagt hast, gerade sagen, im Prinzip ist die Hauptaufgabe der türkischen Gesellschaft und ihrer Eliten, dass sie eine Art neuen Konsens formuliert, der das Land zusammenhält. Und das muss einer sein, der durchbricht die Tradition, die es in der Türkei lange gab, dass nämlich jede Gruppe für sich demokratische Rechte möchte. Aber das eigentlich Wesenselement, eben das Wesenselement der Demokratie ist, dass quasi Leute, die nicht fürs Kopftuch sind oder selber keins haben, sich für die Rechte von Frauen einsetzen, die an Universitäten sind und ein Kopftuch tragen wollen. Und diejenigen, die tief religiös sind und ein Kopftuch tragen wiederum, sich für die Rechte von Frauen einsetzen, die kein Kopftuch tragen wollen. Also das heißt, ein Konsens, der die umfasst, die nicht so sind, wie ich bin. Und das ist im Prinzip die Modernisierungsherausforderung der Türkei und natürlich auch der Politik.
Herr Botschafter, Sie haben das letzte Wort in der Sendung.
Ich würde ein bisschen weitergreifen, was Herr Seufert gesagt hat mit der Wirtschaft. Das stimmt, das sehe ich ein. Die quantitativen Sprung muss gemacht werden und darin macht sich die Regierung auch sehr stark. Wenn man das erreicht hat und Technologie mehr in der Wirtschaft einsetzt, dann wird der Sprung kommen wie in Korea auch. Was EU angeht, dazu stimme ich auch ein, was wird in 10 Jahren aus Europa, aber was wird aus der Welt in 10 Jahren? Was wird aus China kommen? Was wird Russland sein in 10 Jahren? Wie wird Indien Anfluss gewinnen oder nicht gewinnen? Das sind auch Fragen, die auch beantwortet werden müssen. Und so sehe ich auch für die Türkei einen doch eher positive Zukunft. Der Einfluss über den Kaukasus, Zentralasien wird steigen. Mit den Nahen Ostländern werden wir enger verknüpft sein. Aber da kommt auch Afrika ins Spiel. Mehr und mehr interessieren wir uns mit Afrika, mit den afrikanischen Ländern, um zusammenzuarbeiten als Partner. Wir haben in den letzten 5 Jahren über 20 Botschaften dort geöffnet und das wird auch mehr in den kommenden 10 Jahren ins Spiel kommen, wirtschaftlich, auch gesellschaftlich. Und da würde ich meinen, sehe ich eine eher positive Entwicklung, zumal in 10 Jahren die Türkei 2023 100 Jahre alt wird und da haben wir auch große Ambitionen.
Wäre es ein Ziel, dann genau in diesem Jahr vielleicht auch Mitglied der EU zu sein?
Das auch. Wenn die EU, das kommt auf die EU natürlich
vielleicht an. Vielleicht heißt die Organisation dann schon anders, das kann auch sein, ja. Bedanke mich für die Diskussion bei Hüseyin Avni Akslıoğlu, dem türkischen Botschafter in Deutschland, Cem Özdemir, Parteichef der Grünen, und Günter Seufert, Türkei-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.